Wenn Gott mit seinem Volk in eine ernste Auseinandersetzung tritt, liegt dahinter nicht bloß Zorn, sondern eine leidenschaftliche Liebe, die Unrecht nicht einfach hinnimmt. Im Buch Amos sehen wir Israel in äußerem Wohlstand und religiöser Betriebsamkeit und doch innerlich weit von Gott entfernt. Diese Spannung zwischen religiöser Form und verfehltem Leben ist bis heute aktuell und stellt uns vor die Frage, wie Gott mit einem Volk umgeht, das seinen Namen trägt, aber nicht in seinen Wegen wandelt. Gottes besonderes Gericht über ein besonders geliebtes Volk. Am Anfang von Amos 3 wird das ganze Haus Jakob daran erinnert, woher es kommt und wem es gehört. Hört dieses Wort, das der Herr über euch redet, ihr Söhne Israel, über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Gott ruft sein Volk nicht abstrakt an, sondern als die Familie, die er aus der Sklaverei herausgeführt, durch Blut erlöst und in seine Nähe gebracht hat. In dieser Erinnerung liegt Trost und Schärfe zugleich. Sie sagt, ihr seid nicht irgendwer, ihr seid die, die ich aus Ägypten heraufgeführt habe, ihr lebt aus meiner Gnade, ihr atmet aus meiner Befreiung. Gerade das macht die folgende Ankündigung so überraschend, nur euch habe ich erkannt von allen Geschlechtern der Erde, darum werde ich alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Das darum kehrt unsere natürlichen Erwartungen um. Erwählung bedeutet bei Gott nicht Schonung um jeden Preis, sondern vertiefte Verantwortung in der Nähe seiner Heiligkeit. Die Verse 3 bis 8 machen deutlich, dass Jehova Israel heimsuchte, weil Israel nicht eins mit Gott war. Sie verfolgten ihre eigenen Absichten, Ziele und Zwecke, und Gott verfolgte die seinen. Doch Gott hatte all seine Geheimnisse seinen Propheten offenbart. Israel hätte daher auf die Propheten hören müssen. Amos entfaltet dieses darum mit einfachen, eindringlichen Bildern, zwei können nicht miteinander gehen, ohne sich verabredet zu haben, ein Löwe brüllt nicht, ohne Beute zu haben, man bläst nicht die Posaune in der Stadt, ohne dass das Volk erschreckt. Dahinter steht der ernste Gedanke, Israels Wege passten nicht mehr zu Gottes Weg. Sie gingen, doch nicht mit ihm. Sie verfolgten ihre eigenen Absichten, Ziele und Sicherheiten, während Gott seiner eigenen, verborgenen Absicht nachging. Darum lässt er den Löwen brüllen, darum erhebt er seine Stimme im prophetischen Wort. Wenn Gott so spricht, legt er seine Ehre hinein, der Herr, tut kein Ding, es sei denn, dass er seinen Knechten, den Propheten, sein Geheimnis offenbart habe. Sein Gericht ist nie Willkür, es ist erklärtes, erleuchtetes Handeln. Wo er straft, hat er zuvor gerufen, gewarnt, geworben. Dieses Gericht trifft ein Volk, das sich auf religiöse und materielle Sicherheiten stützt. Amos zeigt, wie luxuriöse Winter- und Sommerhäuser, Elfenbeinpaläste und kultische Zentren in Bethel ein Geflecht bilden, in dem Genuss, Macht und Frömmigkeit ineinander greifen. Auf den Höhen Bethels wurde eifrig geopfert, während die Paläste von Ungerechtigkeit und Selbstsucht gefüllt waren. Es ist eine unheilige Einheit, religiöse Aktivität als Deckmantel für ein Leben, das seine Sicherheit in Reichtum und Strukturen findet. Gott betrachtet dieses Geflecht als einen einzigen Komplex, der nicht bestehen kann. Wenn er ankündigt, die Hörner des Altars abzuschlagen und die Häuser zu zerschlagen, richtet er nicht nur gegen einzelne Verfehlungen, sondern gegen eine gesamte Lebensweise, die sich fromm gibt und doch von ihm unabhängig geworden ist. In dieser Auseinandersetzung zeigt sich Gottes heilige Liebe. Er überlässt sein Volk nicht einem Weg, der es innerlich aushöhlt und zerstört. Sein Gericht ist keine Laune, sondern Ausdruck seiner Treue zu dem, was er begonnen hat. Dass er alle Missetaten heimsucht, bedeutet, er nimmt das eigene Volk ernst, sein Handeln, seine Motive, seine heimlichen Sicherheiten. Für den Glaubenden heute liegt darin eine zweifache Ermutigung. Zum einen, Erwählung trägt, auch im Gericht. Der, der aus Ägypten heraufgeführt hat, verwirft nicht, sondern reinigt. Zum anderen, kein äußerer Erfolg, keine religiöse Form, kein geistlicher Status ersetzt die tiefe, stille Übereinstimmung mit Gott. Wo er unsere Wege in Frage stellt, ist das nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang einer wahreren Gemeinschaft mit ihm. Wer sich von ihm korrigieren lässt, erfährt, dass dieselbe Hand, die zerbricht, auch neu baut, auf einem Fundament, das nicht mehr aus eigenen Sicherheiten, sondern aus seiner lebendigen Gegenwart besteht. Hört dieses Wort, das der Herr über euch redet, ihr Söhne Israel, über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Nur euch habe ich erkannt von allen Geschlechtern der Erde, darum werde ich alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Gottes strenges Reden zum Haus Jakob wird so zu einer Einladung, Erwählung neu zu verstehen, nicht als sanftes Kissen, auf dem sich der Glaube ausruht, sondern als Ruf in eine engere Gemeinschaft mit dem Heiligen. Wo er Sicherheiten erschüttert, sucht er nicht, uns zu entehren, sondern uns aus fremden Bündnissen zu lösen und wieder in seinen Schritt zu ziehen. Wer sein brüllendes Wort nicht als Drohung, sondern als ernsthafte Liebe hört, gewinnt Mut, sich prüfen zu lassen und gerade darin Geborgenheit zu finden. Heuchelische Anbetung und die Forderung nach Gerechtigkeit. In den Kapiteln 4 und 5 des Amos-Buches verändert sich der Blickwinkel, nicht zuerst der religiöse Mangel, sondern die soziale und moralische Wirklichkeit rückt ins Zentrum. In Samaria sitzen die Reichen in Ruhe und Wohlstand, doch der Prophet zeichnet sie mit scharfen Strichen, sie verstehen nicht, das Rechte zu tun, spricht der Herr, sie, die Gewalttat und Verwüstung in ihren Palästen aufhäufen. Später heißt es von ihnen, dass sie die Armen unterdrücken und die Bedürftigen zermalmen, während ihre Herren ihnen Getränke reichen. Wohlstand und Vergnügen sind nicht neutral, wenn sie erkauft sind durch das Elend anderer. Die Stadttore, an denen Recht gesprochen werden sollte, sind zu Orten geworden, an denen Gerechte gehasst, Bestechung angenommen und die Schwachen verdrängt werden. Jehova tadelte Israel, weil sie die Armen unterdrückten, die Bedürftigen zerschlugen und zu ihren Herren sagten, bring her, damit wir trinken. Einerseits unterdrückten sie die Armen, zerschlugen die Bedürftigen und frönten ihren Vergnügungen. Andererseits standen sie unter Gottes Gericht. Neben dieser Härte gegen die Schwachen steht ein aktives religiöses Leben. In Bethel und Gilgal wird geopfert, man bringt Zehnten, man stellt Brandopfer und Dankopfer zur Schau. Feste werden gefeiert, Lieder gesungen, Liturgien gehalten. Doch Gott legt einen erschütternden Maßstab an, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, ich habe kein Gefallen an euren Speisopfern, und eure fetten Heilsopfer mag ich nicht ansehen. Tu weg von mir das Geräusch deiner Lieder, und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören. Hier bricht etwas auf, das in allen Zeiten eine Versuchung für das Gottesvolk bleibt, die Trennung von Anbetung und Gerechtigkeit, von liturgischer Schönheit und alltäglicher Wahrhaftigkeit. Gott gibt dem, was er sucht, ein positives Gesicht. Er bleibt nicht bei der Verwerfung religiöser Formen stehen, sondern nennt das, was nach seinem Herzen ist, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Dieses Bild ist schlicht und stark. Recht und Gerechtigkeit sollen nicht tröpfeln, sporadisch erscheinen, gelegentlich ausbrechen, sondern wie ein Strom durch das ganze Land gehen. Wo Wasser ungehindert fließt, wird die Landschaft verändert, wird das Versteinerte weich, das Verdorrte lebendig. Anbetung, die dem Gott Israels entspricht, ist nie nur ein Aufblick nach oben, sondern immer auch ein Ausfluss nach außen, in gerechtem Handeln, wahrer Barmherzigkeit, ehrlicher Behandlung des Nächsten. Der Gott, der sich in 1. Mose als Schöpfer und in 2. Mose als Befreier offenbart hat, will im Leben seines Volkes als gerechter und barmherziger Gott sichtbar werden. Für Menschen, die Gott lieben, ist diese Entlarvung heuchlerischer Anbetung unbequem und heilsam zugleich. Sie zeigt, dass Gott sich nicht mit äußeren Formen abspeisen lässt, auch nicht mit besonders würdigen, schönen oder traditionellen. Er sucht ein Herz und einen Alltag, in denen sein Wesen Gestalt gewinnt. Darin liegt keine kalte Forderung, sondern eine befreiende Wahrheit. Anbetung ist nicht auf die Stunden im Gottesdienst beschränkt, sondern umfasst den ganzen Raum des Lebens. Wer diese Perspektive gewinnt, entdeckt, dass selbst die unscheinbaren Gesten des Alltags, ein gerechtes Urteil, eine faire Entscheidung, ein geduldiges Zuhören, zu Orten werden, an denen Gott geehrt wird. So wird die Spannung zwischen Gottesdienst und Leben nicht zur bleibenden Wunde, sondern zur Chance, dass Gnade tiefer in unser Handeln eindringt und unsere Frömmigkeit von innen her mit Gerechtigkeit durchdringt. Sie verstehen nicht, das Rechte zu tun, spricht der Herr, sie, die Gewalttat und Verwüstung in ihren Palästen aufhäufen. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Wenn Gott in Amos religiöse Formen ohne Gerechtigkeit verurteilt, stellt er die Verbindung zwischen seiner Gegenwart und unserem Umgang mit den Schwachen wieder her. Das ist herausfordernd, aber auch tröstlich. Echte Anbetung ist nicht eine Leistung weniger besonders Begabter, sondern eine Frucht seines Wirkens in ganz gewöhnlichen Beziehungen. Wer sich von ihm dahin führen lässt, das Recht wie Wasser strömt, darf gewiss sein, dass er selbst die Quelle dieses Stromes ist und dass seine Gnade genügt, um aus harten Strukturen neue Wege der Barmherzigkeit zu bahnen. Die verborgene Mitte von Gericht und Geschichte, Gottes Heilsplan in Christus. Das Buch Amos steht nicht isoliert, sondern ist Teil einer langen Geschichte göttlicher Auseinandersetzung mit Israel und den Nationen. Sehr nüchtern beschreibt der Prophet Joel diese Linie: Was der Nager übrigelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übrigelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übrigelassen, fraß der Vertilger. In diesem Bild der vier Heuschreckenarten spiegelt sich ein jahrhundertewährender Prozess der Züchtigung, wechselnde Weltreiche, politische Katastrophen, Zerstreuung und Fremdherrschaft werden zum Instrument in Gottes Hand, um ein widerspenstiges Volk zu korrigieren. Dass sich diese Züchtigung über Jahrtausende hinzieht, macht deutlich, wie ernst Gott seinen Bund nimmt, nicht nur in der Geduld, mit der er erträgt, sondern auch in der Konsequenz, mit der er prägt. Etwa 200 Jahre vor dem Kommen Nebukadnezars sandte Gott Propheten, um Israel zu warnen, ihnen Rat zu geben und sie aufzurufen, zu Gott zurückzukehren. Doch Israel hörte nicht auf sie. So sah sich Gott veranlasst, die vier Arten von Heuschrecken zu senden, um Israel 27 Jahrhunderte lang zu züchtigen. Daraus müssen wir alle eine wichtige Lektion lernen, Gott meint es ernst. Seit 27 Jahrhunderten sendet Gott Heuschrecken, um mit Israel zu handeln. Bis heute verzehrt das Römische Reich Israel noch immer, und Israel leidet weiterhin. Doch dieses lange Gericht ist nicht der Mittelpunkt von Gottes Geschichte. Es ist eher die Schale um einen verborgenen Kern. In der Fülle der Zeit beginnt Gott etwas, das alle Gerichte, Katastrophen und politische Entwicklungen überragt. Er kommt selbst in die Geschichte hinein. In Jesus Christus tritt der dreieine Gott in unsere Welt, um zu zeigen, wie göttliches Leben in menschlichen Tugenden Gestalt gewinnt. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, wie umfassend dieses Werk ist. In der Vergangenheit kamen alle Dinge ins Dasein in ihm, durch ihn und zu ihm hin. In der Gegenwart stützt der Sohn alle Dinge durch das Wort seiner Kraft und alle Dinge werden in ihm zusammengehalten. Der, der in Bethlehem geboren wurde und in Israel lebte, ist derselbe, in dem die ganze Schöpfung geschaffen, erhalten und zu ihrem Ziel geführt wird. Durch seinen stellvertretenden Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt öffnet Christus einen Raum der Versöhnung, der weit über Israel hinausgeht. Der Herr Jesus schmeckte den Tod nicht nur für die Menschen, sondern auch für alles, was von Gott erschaffen war, wodurch er es Gott ermöglichte, in Christus alle Dinge mit sich selbst zu versöhnen. Gottes verborgene Heilsabsicht inmitten von Gericht und Geschichte ist, einen Leib zu bilden, den Leib Christi, in dem Christus als das Haupt gegenwärtig ist und in dem seine Fülle wohnt. Am Pfingsttag wurde die Vollendung des dreieinen Gottes als allumfassender, lebengebender Geist ausgegossen, um die Glaubenden mit Christus zu verbinden und einen korporativen Christus hervorzubringen. Von da an verläuft die Geschichte Gottes nicht mehr nur an Israel und den Nationen entlang, sondern mitten durch die Gemeinde, die als Leib Christi in der Welt steht. Wenn man diese Linien zusammen betrachtet, erkennt man eine dreifache Bewegung: Gott züchtigt Israel, er richtet die Nationen, und zugleich lässt er Christus in seiner Gemeinde sichtbar werden. Die ersten beiden Stränge sind deutlich, laut, oft schmerzhaft. Der dritte ist leise und zugleich entscheidend. Dort, wo Menschen Christus glauben, wird etwas von Gottes eigentlicher Absicht sichtbar, nicht nur zu richten, sondern zu retten, nicht nur zu zerstreuen, sondern zu sammeln, nicht nur zu entlarven, sondern zu erneuern. Wer heute zu Christus gehört, steht damit nicht am Rand der großen Geschichte, sondern im Zentrum von Gottes Handeln. Die persönliche Glaubensgeschichte ist hineingenommen in die weite Bewegung, mit der Gott in Christus alle Dinge zu sich hin sammelt. Diese Sicht relativiert weder die Schwere von Gericht noch die Realität von Leiden, aber sie legt unter alles eine andere Tiefe. Gottes hartes Reden dient dem Ziel, Christus zu offenbaren und Menschen in seinen Leib einzufügen. Das macht dankbar nüchtern und hoffnungsvoll zugleich, nüchtern angesichts der Konsequenz, mit der Gott mit seinem Volk handelt, und hoffnungsvoll, weil hinter allem ein Herz steht, das in Christus versöhnen, heilen und vollenden will. Was der Nager übrigelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übrigelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übrigelassen, fraß der Vertilger. Die verborgene Mitte von Gericht und Geschichte in Christus zu sehen, verändert den Blick auf die eigene Zeit. Weltgeschehen, Krisen und auch persönliche Erschütterungen verlieren nicht ihre Schwere, aber sie fallen in einen größeren Horizont. Gott meint es ernst, nicht nur im Strafen, sondern vor allem im Retten. Wer sich auf Christus stützt, steht unter derselben Hand, die Israel züchtigt, und doch zugleich in dem Raum, in dem Versöhnung, Neubeginn und Aufbau des Leibes Christi geschehen. Diese doppelte Wahrnehmung bewahrt vor Resignation und vor Oberflächlichkeit und öffnet dafür, Gottes Handeln als Einladung zu begreifen, tiefer in Christus verwurzelt und mit seinem Leib verbunden zu leben. Herr Jesus Christus, vor dir erkennen wir, wie leicht auch wir uns mit religiösen Formen zufrieden geben und doch an deinem Herzen vorbeileben. Danke, dass dein Reden und dein Gericht nicht verwerfen bedeuten, sondern eine liebevolle Auseinandersetzung, durch die du uns zu dir zurückziehst. Lass dein Licht unsere verborgenen Ungerechtigkeiten und unsere falschen Sicherheiten aufdecken, damit dein Leben in unserem Alltag Gestalt gewinnen kann. Stärke in uns das Vertrauen, dass hinter allen Erschütterungen deine treue Hand steht, die uns in deine göttliche Geschichte mit Christus als Mittelpunkt hineinzieht. Erfülle uns neu mit deinem Geist, damit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit aus unserem Leben fließen wie ein beständiger Strom und dein Name in dieser Welt sichtbar geehrt wird. Bewahre uns in der Hoffnung, dass du dein Werk an Israel, an den Nationen und an deiner Gemeinde vollenden wirst und dass nichts deinen guten Ratschluss aufhalten kann. Amen.